Wenn ich das selber gelernt habe, dass ich immer brav und gut und angepasst sein muss, um Liebe zu bekommen, wie gehe ich dann damit um, wenn mein Kind unzufrieden ist mit mir und sagt, blöde Mama? Herzlich willkommen bei Die Zwei schon wieder, dem luftig leichten Psychologie-Podcast mit Stefanie Rietzler.
Und Fabian Kohlimund. Hier werfen wir einen psychologischen Blick auf Alltagsthemen, die uns interessieren, irritieren, faszinieren oder amüsieren.
Für alle, die neugierig sind auf sich selbst und die Menschen um sie herum.
Wir begrüßen euch herzlich zu dieser ersten Folge. Steffen und ich haben uns das Thema Perfektionismus ausgesucht, zu dem wir gerade ein Buch geschrieben haben. Du schaffst das, Merle, von einer Schülerin, einer Ente, die unter ihrem Perfektionismus leidet, als sie auf eine neue Schule übertritt und dort mit vielen Anforderungen konfrontiert wird. Steffi, wie perfektionistisch fühlst du dich gerade?
Ich weiß gar nicht, ob perfektionistisch ein Gefühlszustand sein kann, aber ich denke, der Perfektionismus ist zumindest latent aktiviert bei mir gerade, immer wenn man was Neues beginnt. Finde ich, kommt diese Unsicherheit mit, ob das gut wird, ob das ja unseren Zuhörenden am Schluss auch helfen oder gefallen wird. Das wäre zumindest mein Wunsch. Aber ich glaube, ich kann mich im Moment trotzdem hier mit dir ganz gemütlich zurücklehnen und in froher Zuversicht sein, dass wir ein schönes Gespräch haben werden. Super. Bei dir?
Ja, ich denke, wir sehen es wirklich als erste Folge, als Ausprobieren und wir können uns dann immer noch steigern. Wir haben aber ganz viele spannende Fragen mitgebracht von unserem Instagram-Account, wo wir gefragt haben, was interessiert euch denn zum Thema Perfektionismus? Und ich war erstaunt, wie viele Fragen da kamen und
ja,
wie viele spannende
100.
Themen. Ich würde mit einem anfangen, das so ganz grundlegend ist. Sarina hat gefragt, kann man dann Perfektionismus auf Erziehungsmuster in der Kindheit zurückführen?
Genau, eine schöne und spannende Frage, die Sarina uns da mitgebracht hat, die ja in den Bereich der Ursachen von Perfektionismus geht. Und der Gedanke dahinter, sind da vielleicht auch Erfahrungen aus der Kindheit, die deine Rolle spielen können. Und das ist sehr wohl so. Also wenn wir in die Forschung schauen, dann spielt das Elternhaus neben der Genetik und der Gesellschaft und unseren Erfahrungen in der Schule dort eine große Rolle. Und spannenderweise, da haben wir ja auch schon oft miteinander darüber diskutiert, gibt es ja da unterschiedliche Wege, über die Eltern den Perfektionismus ihrer Kinder eher befeuern oder eben auch abschwächen können. Ich denke, wir schauen uns die verschiedenen Wege im Folgenden ein bisschen genauer an. Ich würde vielleicht starten mit einem klassischen Fall, den wir ja auch immer wieder sehen, wenn wir es mit perfektionistischen Menschen zu tun haben, nämlich das Modelllernen. Also wenn wir Kinder, Jugendliche, Erwachsene haben, die zurückschauen, die beschreiben dann häufig meine Mutter und oder mein Vater, der hatte selber so hohe Ansprüche an sich, mein Elternteil konnte sich Fehler kaum verzeihen, hat sich schnell abgewertet, wenn irgendwas nicht so lief, wie sie oder er sich das vorgestellt hatte, war sehr abwertend und negativ mit sich selbst, auch immer im Gespräch. Und das kann etwas sein, was die Kinder beobachten, aufnehmen und merken, ah, das ist die Art und Weise praktisch, wie ich innerlich mit mir selber sprechen sollte, wie ich Fehler, Misserfolge bewerten sollte und dass man das als eigene Strategie dann auch ins Repertoire mit aufnimmt, gerade auch wenn vielleicht schon so eine genetische Prädisposition dann auch mit da ist.
Finde ich immer ein bisschen hart, weil das sind ja sehr oft Eltern, die auf keinen Fall wollen, dass die Kinder das übernehmen.
Genau. Genau, also dass man, sieht man ja dann auch ganz häufig, dass Mamas oder Papas sagen, ich habe da selber in meiner Kindheit, Jugendzeit oder auch jetzt als erwachsene Person so stark drunter gelitten, ich möchte das auf keinen Fall weitergeben. Und das gibt ja häufig dann in der Folge dieses Muster, dass Eltern mit sich selber sehr streng sind und dann zum Kind sagen, du, das ist doch nicht so schlimm und man muss auch mal Fehler zulassen, jeder verliert mal, das ist menschlich, aber von sich selber erwartet man dann ganz andere Dinge. Und das gibt ja manchmal dann auch für die Kinder so eine gewisse, ja, Doppelbotschaft, also im Sinne von, bei dir ist der Fehler oder Misserfolg, die schlechte Note nicht so tragisch, aber wenn es um mich selber, um einen beruflichen Misserfolg geht, um irgendwie eine Situation, die ich als Mutter oder Vater nicht so gut gehandelt habe, dann werte ich mich aber selber ab und dann spielen da ganz andere Anforderungen oder Ansprüche eine Rolle.
Ja, und die Kinder orientieren sich ja dann eher an dem, was sie erleben und sehen, oder das ist ja quasi das, was ungefiltert ist. Ich finde das eine wichtige Frage, gerade wenn wir gerade ein bisschen dabei bleiben, oder was kann ich da als Elternteil tun, wenn ich das bei mir merke, wenn ich merke, mein Kind übernimmt da etwas, was ich eigentlich ungesund finde. Und ich denke, so ein Türöffner ist wirklich, wenn man darüber spricht. Also wenn man das als Elternteil anspricht, ja, ich bin da manchmal hart mit mir, ich gehe streng mit mir ins Gericht und es ist mir eigentlich nicht so wohl dabei und ich hätte das gerne anders. Ich finde, wenn man auf diese Metaebene geht, kann das mit Kindern, die ein bisschen älter sind, schon helfen, oder dass man auch ein Stück weit ja, die Wahrscheinlichkeit reduzieren kann, dass die Kinder das so ungefiltert übernehmen. Wo siehst du da noch Möglichkeiten, da gegenzusteuern?
Ich denke, das ist ein Punkt, dieses Miteinander ins Gespräch gehen, auch ein Stück weit eine gewisse Offenheit walten zu lassen, auch zu zeigen, das fällt mir schwer, da lerne ich noch, also auch sich selber zuzugestehen, dass man noch dazulernen darf, dass man eben auch da nicht perfekt ist oder nicht perfekt sein kann. Ich finde, dadurch wird man ja auch wieder zu einem Modell fürs eigene Kind. Und ich glaube, so ein Aspekt, der ganz hilfreich ist in dem Bereich, ist auch nochmal zu überprüfen, wie spreche ich mit mir selber. Also diese typischen, im Buch haben wir ja diese Figur des Tyrannikus entworfen, also diese kritische, verurteilende innere Stimme, die Menschen immer wieder heimsucht oder in diesem Fall die junge Ente, unsere Merle. Und mal zu überprüfen, welche Gemeinheiten flüstere ich mir da selber ins Ohr, wenn mir ein Fehler unterläuft, wenn ich nicht so reagiere, wie ich das gerne hätte. Und da zeigt uns ja zum Beispiel auch die Forschung, dass dieses Selbstmitgefühl so hilfreich sein kann. Also dieses sich selber liebevoll und sanft zu beginnen, zuzureden in Momenten der Schwäche, in Momenten der gefühlten Unzulänglichkeit. Und wenn wir da so diese 3 Schritte nochmal anschauen wollen, die ja Christine Neff definiert hat, eine Psychologin oder Psychologieprofessorin, die sich sehr intensiv mit dem Thema Selbstmitgefühl ja befasst hat, dann wäre dieser eine Punkt, wenn ich das jetzt merke, diese Stimme oder diese Selbstabwertung kommt wieder, dass ich zuerst mal kurz in mich reinhorchen kann, annehmen sozusagen, achtsam, was ist da gerade los, und merke, ah ja, jetzt tappe ich da gerade wieder rein, ich fühle mich irgendwie schlecht, ich schäme mich, weil ich einen Eindruck habe, es nicht so gut hinzubekommen. Und durch dieses Benennen kann ich ja schon ein Stück weit Distanz dann schaffen zu diesem unangenehmen Gefühl. Und dann darf ich mir ein Stück weit auch bewusst machen, dass das eine menschliche Erfahrung ist und dass das vielen Menschen in einer Situation, die ähnlich ist, auch so geht. Also wenn ich jetzt beispielsweise als Mama mich darüber ärgere, dass ich mal laut geworden bin oder nicht so geduldig reagiert habe, wenn das Kind zum 200. Mal sich weigert, die Zähne zu putzen. Und ich habe da vielleicht ein bisschen strenger reagiert, als ich das mir gewünscht hätte, dann wäre das genauso etwas, was ich mir sagen könnte. Oder du bist gerade total gestresst. Es ist dir unangenehm, dass du jetzt gerade so ungeduldig reagiert hast. Und das geht ganz vielen Eltern in dem Moment genauso. Viele, viele hunderttausend Menschen auf der Welt fechten gerade diese Zahnputzkämpfe aus, genauso wie du. Das ist ganz normal, dass man da auch mal die Geduld verliert. Und dann kann ich mir überlegen, was wird jetzt ein liebevoller Begleiter, meine beste Freundin, mein Partner, Partnerin zu mir sagen in dem Moment. Und dann kann ich mir selber so liebevoll zusprechen und sagen, ja, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Auch du darfst Fehler machen, das gehört dazu. Du kannst noch mal dich bei deinem Kind entschuldigen dafür, dass das jetzt gerade nicht so gut ging. Und morgen ist ein neuer Tag und dann könnt ihr einen neuen Anlauf nehmen. Und ich finde diese liebevolle Haltung oder dieses Sanftmütige, was wir ja heute den Kindern so gerne mitgeben möchten, dieses Gefühle dürfen sein, Fehler dürfen sein, du musst dir meine Liebe nicht verdienen, was ja für viele Menschen auch so hohe Ziele sind, schönerweise in der Erziehung, finde ich, das dürfen wir auch uns selber zukommen lassen.
Ja, Haltung. Also das finde ich ganz wichtig, das ein bisschen zu üben. Du hast noch das angesprochen, diese Verletzlichkeit. Oder ich finde das so ein Gegenmittel zu Perfektionismus. Perfektionismus hat immer etwas damit zu tun, dass man Fehler versteckt, dass man die nicht machen darf. Und dieses sich verletzlich zeigen dem Kind gegenüber als Elternteil, der Fehler hat, der Schwächen hat. Ich glaube, das braucht am Anfang ein bisschen Mut, aber das schafft auch eine engere Beziehung, eine offenere Bindung und vor allem auch eine Beziehung, in der Kinder lernen können, Fehler sind normal und gehören dazu. Und ich denke, das ist so etwas Simples, was wir machen können, nicht dem Kind sagen, du darfst Fehler machen, sondern anzeigen, ich bin ein Mensch, der Fehler machen darf und das Kind kann das abschauen von einem. Und ich finde dort in diesem Bereich auch immer so wichtig und schön, dass wir mit unseren Kindern auch diese schwierigen Momente teilen. Dass wir zum Beispiel sagen, hey, heute bei der Arbeit, da ging was richtig schief und ich habe mich irgendwie geschämt und das war, ich war enttäuscht über mich und ich komme aber damit zurecht. Oder? Und diese Episoden passieren, dass Kinder auch merken, ja, dann darf ich auch mal eine schlechte Note haben. Wenn meine Eltern auch oder mal beruflich etwas erleben, was vielleicht weniger toll ist und nicht alles können. Ich weiß noch, ich habe das relativ lange als Kind auch so wahrgenommen, dass Erwachsene keine Probleme haben oder keine Fehler machen. Und das war für mich so ein ganz wichtiger Erkenntnis, wo ich gemerkt habe, nee, also meine Eltern haben auch ihre Schwächen und Schwierigkeiten. Und das bietet auch ein Stück weit so diese Erlaubnis, oder dass man denkt, ja, dann darf ich das aber auch haben. Es geht nicht darum, dass ich auf dem Weg zum Erwachsenwerden all das überwinden muss, zum Beispiel.
Ja.
Ich finde, das kann man auch als Lehrkraft machen. Das mal ansprechen. Ich hatte gestern, konnte ich mich nicht überwinden, zu korrigieren. Ich habe es irgendwie nicht geschafft, anzufangen. Oder? Und wenn man, sobald man so etwas macht, kann man das Thema in die Klasse geben und zum Beispiel mit den Kindern darüber sprechen, dass es manchmal schwer ist, mit etwas anzufangen und das den Kindern vielleicht bei den Hausaufgaben auch so geht. Und da haben wir oft das Gefühl, Vorbild sein heißt, ich muss zeigen, wie man alles gut macht oder richtig macht oder damit sich die Kinder das abschauen können. Und ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, dass wir uns als Erwachsene, als Lehrkräfte, als Eltern eher so als Coping-Modell präsentieren, die immer auch wieder auf Probleme stoßen, die immer auch wieder Schwierigkeiten haben und dann vielleicht gemeinsam auch mit Kindern herausfinden können, ja, wie geht man damit gut um?
Und ich finde, das ist ja auch so eine schöne beziehungsstärkende, so ein beziehungsstärkender Moment am Ende auch. Also zu merken, wir sind füreinander da. Also ich bin für dich als Kind da und das Kind darf irgendwie auch merken, eben meine Eltern sind auch nicht perfekt und da gibt es auch noch Luft nach oben oder gewisse Spielräume. Und ich bin immer wieder erstaunt, die Kinder finden das ja auch immer sehr spannend. Also diese Situationen auch, also ich merke das auch, oder wenn man manchmal auch so von früher erzählt, womit man selber vielleicht mal die eine oder andere Schwierigkeit hatte in der Kindheit, da werden die Augen immer ganz neugierig und die Ohren ganz groß. Und Mama, erzähl nochmal die Geschichte als. Und ich glaube, ja, eine gewisse Offenheit dort walten zu lassen, das kann vieles in Gang setzen.
Meine Tochter macht das manchmal gerne und fragt sie, Papa, kannst du mal von was erzählen, wo du dich geschämt hast? Und dann weiß ich, sie will mir irgendetwas erzählen, oder? Aber dann geht es 2-3 Tage lang so, kannst du noch mal so eine Geschichte erzählen? Und ich finde, ja, das ist wie ein Anlauf holen, oder? Ich merke, mein Elternteil kennt diese Gefühle, es kann die nachvollziehen und erst dann kann ich mich öffnen. Und wenn wir solche Geschichten erzählen, schaffen wir wie so einen Nährboden, finde ich, dass Kinder sich auch verletzlich machen können.
Ich finde es bei dem Aspekt einfach immer wichtig, dass wir als Eltern trotzdem die Verantwortung für uns übernehmen, oder? Also gerade in diesem Punkt, wenn ich mich da verletzlich zeige und auch sage, ich bin da noch auf dem Weg, das fällt mir im Moment auch noch schwer, aber ich kümmere mich darum, also dass die Kinder nicht den Eindruck haben, sie müssen jetzt praktisch dieses Problem für uns lösen. Das fände ich sonst auch ein zusätzlichen Druck, den ich schwer finde, für Kinder auszuhalten.
Absolut. Was ich sehr schön fand, jetzt auch so bei den Rückmeldungen zu unserem Buch, war ja, dass viele Eltern, Kindgespanne das gelesen haben und dass uns auch viele Eltern zurückgeschrieben haben, ich habe mich selber so drin wiedererkannt in diesem Perfektionismus und mein Kind und ich konnten durch diese Geschichte gemeinsam darüber sprechen und schauen, was ist mein Tyrannicus, was ist deiner, was sagen die zu uns, oder? Und ich finde das eigentlich am schönsten, wenn man sich zum Beispiel auch mit so einem Buch gemeinsam auf den Weg macht und zeigt eben das, was du gesagt hast, wir sind beide auf dem Weg. Ich denke, das ist also eine Form, oder wie Eltern Perfektionismus weitergeben können. Eine weitere ist, dass Eltern ein bedingtes Selbstwertgefühl aufbauen können, also dass Kinder glauben, ich muss mir Liebe, Zuneigung über Leistung verdienen, indem sie ein Stück weit halt in diese Falle tappen, dass sie Gerade wenn das Kind gut ist, wenn es mit einer guten Note nach Hause kommt, wenn es beim Sport gut abschneidet, mit sehr viel Zuspruch, Zuneigung reagieren und aber auch vielleicht relativ kühl reagieren, wenn das mal nicht so ist. Und das Kind einfach merkt, man muss sich ein Stück weit Zuneigung über Leistung verdienen. Und ich finde, das ist so ein Muster, das in unserer Gesellschaft wahnsinnig viele Menschen haben, dass sie das verinnerlichen in der Kindheit, zu Hause, aber auch in der Schule, oder dass Zuneigung ein Stück weit gebunden ist an das, was ich mache. Und dass man nur dann wertvoll ist, wenn man auf irgendeine Art performt.
Ja, ich sehe das häufig, dass das wieder aufflammt bei vielen Menschen, wenn sie Eltern werden dann tatsächlich. Also ich sehe das bei vielen auch Erwachsenen in meinem Alter oder auch in unserer Elterngeneration, bei denen ich finde, da ist der Perfektionismus ja auch in der Elternschaft sehr stark ausgeprägt oftmals, dass man den Eindruck hat, man muss irgendwie alles richtig machen und die Kinder nehmen sofort Schaden, wenn mal irgendwas weniger perfekt läuft, als man das vielleicht auf Social Media sieht oder in irgendwelchen Ratgebern liest. Und das ist wirklich auch ein Muster, über das ich schon oft nachgedacht habe, dieses Prinzip, dass viele Menschen, die heute Eltern sind, selbst als Kinder erlebt haben, ich muss brav sein, ich muss angepasst sein, damit ich eben Zuspruch bekomme. Ich darf auch unangenehme Gefühle wie Wut oder Enttäuschung, Trauer ja nicht zeigen, weil sonst heißt es gleich, mach nicht so ein Theater oder du gehst jetzt auf dein Zimmer, bis du dich beruhigt hast oder das ist doch nicht so schlimm oder jetzt nimm das doch nicht so ernst. Also, dass viele Menschen dort erlebt haben, ich muss eigentlich unangenehme Gefühle unterdrücken. Ich muss möglichst gut in der Schule sein oder im Sport oder in der Musik, damit quasi die Erwachsenen zufrieden sind, seien das Bezugspersonen wie Eltern, seien das Lehrkräfte. Sehe ich vor allem gerade auch bei Frauen und dass das recht lange ja dann auch in dem Sinne so sein kann, dass man dann vielleicht in den Beruf eintritt, dort sich Mühe gibt, erfolgreich ist, dann kommen irgendwann die Kinder. Und da sehe ich oft, dass viele Menschen dann so zurückkatapultiert auch in diesen Perfektionismus, weil jetzt gibt es plötzlich nicht mehr diese klaren Regeln, also wo sind praktisch die Leistungsstufen? Das heißt, man muss sich irgendwie diese Leistungsstufen dann selber machen. Und da sehe ich oft dann auch diesen riesengroßen Anspruch, ich möchte das anders zum Beispiel machen als meine Eltern, beispielsweise jetzt bei sehr vielen bindungsbeziehungsorientierten Eltern, die dann sagen, ich möchte mein Kind immer durch seine unangenehmen Gefühle hindurch begleiten, ich möchte so die Person sein, die ruhig bleibt, ich möchte die Person sein, die immer geduldig ist, die nie laut wird, die nie mit Belohnung oder Bestrafung arbeitet und dann kommt plötzlich so ein riesen Anforderungskatalog, oft schon vorgeburtlich auf die Eltern zu. Dazu kommen all diese Fragen noch rund um der richtige Babysitz und die beste Matratze, damit das Kind sich ja eben gut entwickeln kann. Und auch dort wieder dieses Gefühl dann, sobald man diesen Ansprüchen nicht gerecht werden kann und merkt, ja, manchmal wird man ungehalten, manchmal reagiert man nicht so, wie man das als Optimum im Kopf hat, dass dann all diese Unzulänglichkeitsgefühle eben auch wieder hochkommen. In einer Phase oder in einer Situation, wo ja viele Menschen sagen, das ist eine der wichtigsten Aufgaben meines Lebens. Also wenn ich es nicht für mein Kind mache, für wen denn dann? Und dass sich diese Spirale dann einfach immer weiter dreht von, was muss ich noch alles eigentlich leisten, um eine gute Mama oder ein guter Papa zu sein? Und da kommt ja dann häufig auch ein Aspekt mit hinein, wenn wir jetzt an die Gefühlsäußerungen unserer Kinder denken. Wenn ich das selber gelernt habe, dass ich immer brav und gut und angepasst sein muss, um Liebe zu bekommen, wie gehe ich dann damit um, wenn mein Kind unzufrieden ist mit mir und sagt, blöde Mama, oder eben diese Ausbrüche auch hat und zu merken, jetzt gerade für Eltern, die das selber nicht gelernt haben, wie man zum Beispiel mit so einer Situation umgeht, wie man Wut reguliert oder so. Jetzt muss ich das plötzlich für mein Kind machen. Dann kommt, finde ich, so kommen mehrere Ebenen zusammen, die auch nochmal die Ansprüche in die Höhe treiben und das eigene Empfinden von, kann ich das schaffen oder mache ich das gut, sehr schnell untergraben können. Und das, finde ich, ist gerade für Menschen, die es anders machen möchten als ihre Eltern damals, echt auch ein rechter Stress.
Ja, und es sind so viele Anforderungen heute, oder, dass man, wie du es gesagt hast, im Beruf gut sein möchte, als Elternteil möchte man es gut machen, dann ist vielleicht die Wohnung ein Chaos und dann denkt man, bei uns sieht es aus wie im Schaustall oder nicht mal, das kriege ich hin. Das ist, bei mir ist das immer so Unordnung in der Wohnung, ja, die mir sehr schnell das Gefühl, dass ich ein absoluter Loser bin, ja, oder der es nicht hinkriegt, weil das auch so sichtbar ist, oder? Und ich finde das so einen wichtigen Punkt, dass wir uns da bewusst werden, dass es um das nicht gehen kann oder dass wir alles gut machen, dass wir alles richtig machen und dass es eben gerade für Kinder so wichtig ist, dass wir das vorleben, dass es mal chaotisch sein darf, dass man Fehler machen darf. Dann können wir es ihnen besser zugestehen, wenn wir es bei uns selber ein bisschen üben. Aber ich finde dieses Muster so hartnäckig. Wenn man das gelernt hat, man kriegt Zuneigung, Liebe, Wertschätzung für Leistung. Das ist ja zum Teil dann so ganz tief drin in einem und man kann es nicht bewusst reflektieren. Man hat diese Pläne im Kopf. Ich kann mich so gut erinnern an eine Klientin, das war eine Studentin, etwa 22 Jahre alt. Und irgendwann hat sie ganz verzweifelt zu mir gesagt, jetzt habe ich so gute Noten und immer noch keine Freunde.
Ja.
Und das war so ein Erkenntnismoment. Oder ich meine, sie hat den ganzen Tag nur gelernt. Sie war immer in der Bibliothek am Büffeln, sie hat gar niemanden getroffen. Aber für sie war das so klar aus ihrem Elternhaus, dass man sich Zuneigung verdienen muss, dass sie überhaupt kein Konzept hatte, was eigentlich gute Beziehungen ausmacht. Oder? Und dass man auf ganz anderen Wegen eigentlich dazu kommt, sich einen Freundeskreis aufzubauen aus Überleistung. Und dass dieses Konzept, das sie auch hat, dass sie das eher vom Menschen entfernt und entfremdet.
Mhm.
Und das finde ich so etwas Gemeines beim Perfektionismus, weil wir darunter ja oft dieses Muster haben. Also ich darf keine Fehler machen, sonst wenden sich andere Menschen von mir ab. Ich muss gut sein, damit andere Menschen mich mögen. Und gleichzeitig schafft man dadurch eine Situation, wo man genau das verhindert.
Mhm. Und gleichzeitig auch eine Situation, in der ich mich anderen gegenüber auch gar nicht so zeigen kann, wie ich vielleicht wirklich bin. Also eben in dieser Menschlichkeit mit diesen Fehlern, Schwächen, die jeder Mensch hat. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss immer dieses Bild von mir aufrechterhalten als jemand, der alles im Griff hat oder jemand, der eben keine Fehler macht. Das macht es auch schwerer, mit anderen ja, in so einen tiefen Austausch zu kommen.
Ja, und ich glaube, das ist auch so eine ganz gute Übung, um diesen Perfektionismus zu überwinden. Oder dass man sich eine Person aussucht und dass man etwas erzählt, von dem man denkt, das ist nicht so ganz okay.
Mhm.
Und dann schaut, wie die andere Person reagiert und dann als perfektionistischer Mensch ja wirklich vielleicht erstaunt ist, dass die andere Person einen trotzdem mag. Und das ist so diese heilsame Erfahrung, finde ich.
Und eben nicht mal nur dieses trotzdem mögen, sondern auch zu merken, dass dadurch sehr viel Nähe entstehen kann.
Mhm.
Gemeinschaftlichkeit auch entstehen kann. Also wenn ich mich jemandem anvertraue mit meinen Herausforderungen, mit denen ich kämpfe, im Beruf, in der Elternschaft, in ja auch sonstigen Freundschaften. Und da kann jemand andocken und sagen, hey, ja, ich kenne das. Oder du wirst nicht glauben, jetzt um auf dieses Beispiel zurückzukommen. Bei uns sieht es auch manchmal aus, oder wie Sau. Und zu merken, okay, wir sind nicht die Einzigen, die damit irgendwie ihre täglichen Herausforderungen haben. Dann kann Nähe entstehen und ja, das kann die Beziehung vertiefen. Das kann was sehr Heilsames sein, finde ich. Mhm.
Jetzt haben wir so zwei Punkte abgehandelt in der Erziehung, oder die wichtig sind, das Modelllernen, diese bedingte Wertschätzung. Jetzt gibt es noch diese
ängstliche
Theorie, diese ängstliche Erziehung. Oder also Menschen, die jetzt nicht unbedingt perfektionistisch sind, aber die Welt als sehr bedrohlich sehen, die sich viele Sorgen machen und die dem Kind eigentlich vermitteln, die Welt ist ein Ort, der gefährlich ist und in dem man keine Fehler machen darf. Das finde ich auch ganz schwierig, wenn man das bei sich merkt, oder dass man so ein sorgenvoller Mensch ist und dass das die Kinder auch belastet, dass manchmal auch Kinder dann so dieses Konzept entwickeln, ich darf meine Eltern nicht belasten, ich darf ja keinen Anlass geben, ich muss gut in der Schule sein, damit es meinen Eltern gut geht und die gut schlafen
ja,
können.
Ja, sich endlich mal entspannen können, hören wir ja dann oft von den Jugendlichen. Ja, genau. Dieses Sorgenvolle. Zu einem Teil finde ich das normal, dass mit der Elternschaft mehr Sorgen aufkommen. Ich finde, ein Teil der Sorgen ist ja immer auch ein Ausdruck von sich kümmern und unserer Liebe und Zuneigung für unsere Kinder, dass wir uns wünschen, dass es ihnen gut geht, dass wir uns wünschen, dass sie Schwierigkeiten überwinden können. Aber es gibt natürlich so eine Dosis, in der das dann auch dort die Dosis macht das Gift, würde ich sagen.
Für die Kinder. Das war für mich wirklich so eine neue Erfahrung. weil ich war vorher so ein Mensch, der sich so keine Sorgen gemacht hat. Und dann weiß ich noch so dieser Moment, gerade wenn man das erste Kind hat, hast du es auch gemacht, dass man immer wieder mal guckt, atmet
so. Ja, total. Und Leute, die dann schon länger Eltern sind, dann immer sagen, was machst du? Und dann aber irgendwann, stimmt, das habe ich auch gemacht, dann kommt das wieder, oder?
Ja. Ja, dass man da irgendwie so Ängste kennenlernt, die man vorher gar nicht gekannt hat.
Ja, und um das nochmal zurückzubringen zum Thema Perfektionismus, dann ja häufig im Schulalter dieses Thema aufkommt, wenn ein Kind jetzt beispielsweise mal für eine Weile nicht so gute Noten schreibt, das wäre eine typische Reaktion dann in diesem Bereich, dass man sagt, oh, wenn das so weitergeht, dann sehe ich schwarz, oder eben bei einer einzelnen ungenügenden oder schlechteren als gewohnten Note dann schon recht nervös wird und anfängt so auf das Kind einzuwirken, dass es sich jetzt mehr anstrengen muss und dass es jetzt wirklich mal schauen muss, weil sonst könnte eben dann später es schwierig werden mit dem Berufsleben und so. Also diese Sorgen und Ängste dann wirklich sehr laut und groß werden. Und da ist ja dann auch die Frage, wenn ich das als Mama oder Papa merke, dass ich eben so viele Sorgen habe, um die ich kreise, rund um die Entwicklung von meinem Kind, wie kann ich aus diesem Sorgenkarussell austreten? Was würdest du empfehlen als ersten Schritt?
Als ersten Schritt würde ich sie mir mal aufschreiben. Mhm. Also was sind eigentlich meine konkreten Sorgen? Ich finde, das schafft immer relativ viel Distanz. Ich kann dann auch schauen, welche davon sind vielleicht übertrieben, oder wenn ich die schwarz auf weiß sehe, merke ich, das ist eigentlich jetzt übertrieben, was ich mir da vorstelle. Sonst finde ich es manchmal gut, die anderen mit jemand anderem zu besprechen, eben nicht mit dem Kind, oder sondern mit anderen Erwachsenen, vielleicht auch Erwachsenen, die ähnliche Erfahrungen machen. Ich finde es teilweise hilfreich, einfach das größere Bild zu sehen, auch daran zu denken, mein Kind hat Zeit, es gibt viele Jahre, bis es erwachsen ist, oder? Und ich finde Geduld so eine ganz wichtige Sache in Begleiten von Kindern, dass man weiß, vieles löst sich auch von alleine, vieles braucht einfach Zeit. Und ich finde, wenn man Sorgen hat, die einen quälen, dann kann man, wenn man sie aufgeschrieben hat, auch wirklich mal überlegen, wie will ich damit umgehen? Ist das etwas, wo ich uns Hilfe holen sollte oder wo ich dazu recherchieren sollte? Wie geht man mit diesem Problem gut um, anstatt immer nur zu kreisen? Ist das etwas, wo ich merke, ich könnte eigentlich auch meinem Kind einfach mal mehr zutrauen, im Sinne von, welche Ressourcen hat mein Kind, was ist an Positivem da oder an Stärkendem, was meinem Kind durch diese Situation durchhelfen könnte. Ich kann mir auch mal sagen, wenn das so weitergeht, wie würde ich damit umgehen? Also dieses Thema, Kind ist nicht gut in der Schule. Was ist, wenn das so bleibt, oder? Und jetzt mal angenommen, mein Kind würde sich als jemand entpuppen, als ein Kind, das in der Schule nicht gut ist und nicht gut wird. Was bräuchte es dann von mir als Elternteil, damit es denn noch eine gute Zukunft hat? Weil es ja ganz viele Beispiele gibt von Kindern, Jugendlichen, die schulisch sehr schlecht waren oder die das nie interessiert hat und die als Erwachsene sehr zufrieden sind mit ihrem Leben, vielleicht auch sehr erfolgreich. Aber sich zu überlegen, was wäre dann das Puzzleteil, oder das ich als Elternteil beisteuern kann, damit ich nicht immer um dieses Thema kreise. Mhm.
Was ich auch in gewissen Fällen hilfreich finde, gerade wenn ich als Mutter oder Vater jetzt den Eindruck hätte, ich habe immer so Angst, dass mein Kind es nicht schafft oder nicht packt, zurückzugehen und zu schauen, wann kam diese Angst oder wann kam diese Sorge zum allerersten Mal auf. Denn was wir ja auch immer wieder sehen, ist, dass gerade diese tiefsitzende Sorge, dass das Kind es irgendwie nicht schaffen könnte, so ein Überbleibsel ist aus einer früheren Entwicklungsphase des Kindes. Also man sieht das sehr häufig zum Beispiel bei Eltern, die sagen, mein Kind war zum Beispiel ein Frühchen und musste sehr lange auf der Neonatologie bleiben und wir hatten da schon immer diese Angst, dass das Kind nicht durchkommt, weil es irgendwie so schwach und so klein war und an all diesen Gerätschaften angeschlossen war. Oder eben auch Eltern, die beschreiben, dass das Kind später auch vielleicht einen Unfall, gesundheitliche Einschränkungen hatte zeitweise und man diese Sorge um das Kind, oh, da ist irgendwas da, was meinem Kind den Zugang zu einem gesunden, glücklichen Leben erschweren könnte, dass diese Sorge nie losgelassen werden konnte sozusagen. Und da bewusst zu werden und zu merken, aha, das ist eine Angst eigentlich von damals, also ich katapultiere mich eigentlich immer wieder in diese frühere Situation, in diese Gefühle rein, kann auch ein erster Schritt sein zu sagen, ich trete mal einen Schritt zurück. Und das kommt dann das, was du nämlich beschrieben hast, diesen Blick auf mein Kind heute. Und zu schauen, hey, was haben wir als Familie schon alles gemeinsam überwunden? Wie groß ist mein Kind geworden? Wie viel körperlich vielleicht auch belastbarer oder stärker ist mein Kind heute? Eben, was bringt es für Stärken mit? Was bringt es für Ressourcen mit? Welche Menschen weiß es in seinem Rücken, die ihm in schwierigen Momenten auch wieder beistehen werden? Und das kann ein Stück weit auch erster Schritt dazu sein, diese alte Platte, die quasi immer wieder angehen lässt, mal für einen Moment zu stoppen und zu sagen, wie ist es eigentlich im Heute? Und sind das vielleicht auch alte Sorgen, die ins Heute gar nicht mehr so sehr passen?
Das erinnert mich so an eine Sequenz in einem Buch, Daniel Pennek, Schulkummer. Und er beschreibt das so gut, wie er seine alte Mutter besucht, die schon ein bisschen dement ist, und er mit ihr gemeinsam, also mit der Mutter und dem Bruder, einen Film schaut über ihn, eine Dokumentation, und die endet damit, dass eben auch das Lexikon eingeblendet ist, wo sein Name drin ist und er als Person, wichtige Persönlichkeit beschrieben wird. Und seine Mutter dann zu Bruder schaut und sagt, glaubst du, dass er es eines Tages schafft? Und dass es wie so eine fossile Furcht ist, oder er war ein sehr schlechter Schüler, und das ist bei der Mutter einfach geblieben, diese Sorge um das Kind, und wie diese neue Information gar keinen Platz findet. Dass einfach diese Furcht, die aus der Vergangenheit kommt, oder so stark ist, dass die wie resistent ist gegen Veränderungen. Und ich glaube, das braucht es, was du gesagt hast, dieses Updaten, oder? Heute sind wir woanders. Mein Kind hat schon vieles geschafft, wo wir uns Sorgen gemacht haben. Es wird vielleicht auch den nächsten Schritt schaffen können.
Und dort finde ich auch wichtig, gerade wenn man merkt, ich stecke so in diesen alten Themen fest und ich kann die nicht loslassen, oder diese Ängste, die sind so stark, die übermannen mich als Mutter oder Vater, dass man dort sich auch selber zugesteht, sich dann therapeutische Hilfe zu suchen. Ich jetzt merke, das beeinträchtigt einfach auch mein Leben oder auch das Miteinander mit meinem Kind. Jetzt haben wir diese drei Wege uns angeschaut, Modelllernen, dieser ängstliche Erziehungsstil und diese Koppelung von Liebe, Anerkennung, Wertschätzung an die Leistung des Kindes. Und dann gibt es ja noch diesen vierten Weg, der immer wieder auch in der Forschung diskutiert wird, ein eher seltenerer, aber trotzdem bedeutsamer, dass man nämlich immer wieder ja perfektionistische Menschen sieht, die aus Elternhäusern stammen, die sehr unstrukturiert, chaotisch, übergriffig, missbräuchlich, gewaltvoll sind, bei denen die Kinder eine Art, in Anführungszeichen, Überlebensstrategie entwickeln, nämlich den Perfektionismus, im Sinne von dem Glauben, wenn ich nur makellos, fehlerlos bin, mir nichts zu Schulden kommen lasse, immer brav und angepasst bin und in der Schule super bin und so weiter, dann kann ich dadurch vielleicht eben Gewalt aus dem Weg gehen, kann ich dadurch verhindern, dass meine Bezugspersonen wütend auf mich sind und dann in einer Art und Weise mit mir umgehen, die mir massiv schaden wird, und dass das eigentlich ein Versuch sein kann, Kontrolle zu erlangen über eine Situation, die als völlig unkontrollierbar erlebt wird. Und sich irgendwie eine Art von einer inneren Struktur zu schaffen, die man von außen nicht bekommen hat.
Es ist ja wirklich dieses Gefühl, zu Hause auf Eierschalen gehen zu müssen. Oder ich darf keine Fehler machen, sonst hat das schwerwiegende Konsequenzen, und das so als Überlebensstrategie dann ganz tief drin ist. Ja. Ich finde es wichtig, das anzusprechen. Wir haben es kurz gemacht am Anfang. Die Erziehung ist eine Ursache, aber nicht die einzige. Die Gene spielen eine wichtige Rolle, die Schule spielt eine Rolle. Dort machen wir viele Erfahrungen oder im Umgang mit Fehlern und wie man dafür vielleicht auch abgestraft oder bewertet wird. So ein Thema, das wir kurz gestreift haben, ist Social Media. Und ich finde, das ist eine wichtige Quelle für junge Menschen, wo sie wahnsinnig viel Druck erleben und auch mit Ansprüchen konfrontiert werden. Dass man so viele, du hast vorhin angesprochen, diese Bilder, diese perfekten Bilder, oder ich sehe andere, die eben dann nicht einen unaufgeräumten Haushalt haben, sondern diese wunderbaren Wohnzimmer,
Oder die Kinderzimmer, die so groß sind wie irgendwie dreimal unser Wohnzimmer und dann noch irgendwelche Sprossenwände und Kletter und Schwingseile und die Montessori-Spielsachen, die da in der richtigen geometrischen Form aufgereiht sind und die Kinderkleidung, die auf kleinen Kleiderbügelchen hängt und die Kinder sich dann natürlich selbstständig, freiwillig, ganz ordentlich das jeweilige Kleidungsstück aussuchen und den Bügel dann wieder zurückhängen. Ja. Dann natürlich auch, also ich finde, das ist nicht nur in diesem Bereich und auch nicht nur für junge Menschen, sondern eben auch für Erwachsene ein Thema. Also, und das geht in alle Bereiche rein. Also gerade jetzt auch in der Elternschaft, das ist dann nicht nur die aufgeräumte Wohnung, sondern dann sieht man die Eltern, die super toll kochen für die Kinder, also die dann mit ganz viel Gemüse und Obst und natürlich das Brot nicht nur selber backen, sondern natürlich auch das Getreide noch selber mahlen und für alles gefühlt Zeit haben und die Kinder, die natürlich dann auch ganz begeistert diesen Brokkoli essen und dieses Mousse essen aus Kichererbsen und das dann lecker finden, während vielleicht die eigenen Kinder,
immer
wenn man
Chicken
ihnen
Nuggets wollen.
Ja, nur Chicken Nuggets wollen, genau. Der Bereich Körper, der auch diesem Perfektionsdiktat ja dort unterworfen wird von diesen, ja, gefilterten
Ja, also diesen
Körpern.
Ganzen Fitness-Influencern. Ich finde das so krass, was wir mittlerweile als normal ansehen beim Bereich Körper. Also wenn man einfach mal schaut, was auf Social Media läuft, wie eine Frau oder Mann heute aussehen sollte, oder merkt man ja, das geht nur, wenn man sich um nichts anderes kümmert als ums Aussehen. Und trotzdem haben viele Jugendliche, junge Erwachsene das Gefühl, dass man eigentlich so einen Körper haben sollte.
Dass das die Norm wäre, der man
Ja.
Gleich kommen muss. Ja, total. Ja, also dieses Thema Körper, wo dieser Perfektionsdruck kommt, finde ich. Beruf, auch das. Also dieses Konfrontiertwerden damit, wie erfolgreich die anderen sind und dass jetzt eben die Vergleichsgruppe auch so groß geworden ist. Also früher hat sich vielleicht eine Jugendliche, ein Jugendlicher noch gemessen mit den Leuten im Sportverein oder den Leuten im eigenen Klassenzimmer. Und jetzt ist quasi die ganze Welt gefühlt die Bühne, auf der man sich beweisen muss und man dann merkt, wie viele Likes bekommt die Person oder eben wie viral geht das Video XY oder wo müsste man schon im Urlaub gewesen sein und was wäre da ganz normal und nebenbei zu erreichen, während man sich vielleicht selber richtig, richtig aufreiben muss, um nicht mal annähernd das zu erreichen, was einem da als normal vorgegaukelt wird. Das finde ich schon auch für junge Menschen sehr schwierig auszuhalten.
Ja, und ich finde es ganz wichtig, dass man merkt, praktisch niemand ist dagegen immun.
Nee.
Und ich denke, das ist auch so die wichtigste Vorgehensweise, um da ein bisschen rauszufinden, oder? Dass man sich immer wieder fragt und auch mit Jugendlichen darüber spricht, wie fühlst du dich, nachdem du eine Stunde lang auf Insta oder TikTok gewesen bist? Oder was war da in deinem Stream? Was gibt dir das Gefühl, nicht zu genügen? Was gibt dir ein Gefühl von Neid oder Eifersucht, oder? Und lässt dich so zurück mit diesem Gefühl, ich muss unbedingt mich optimieren, ich muss besser werden, ich kann nicht mithalten. Ich denke, das, was wir dem entgegenstellen können, ist auch wirklich diese Bewusstheit und dann zu schauen, wie können wir damit umgehen. Welche Kanäle muss ich vielleicht abschalten
oder
aussortieren? Wo muss ich bei mir selber schauen? Ich zum Beispiel habe so einen App-Block auf dem Handy, der mir einfach nach 10 Minuten das abstellt, dann muss ich verlängern und ich merke, das ist für mich ein wichtiger Schutz, weil ich habe einfach nicht diese Selbstkontrolle. Wenn ich abends müde auf dem Sofa bin, dann versumpfe ich auf Insta. Und dann gucke ich vieles an und nachher geht es mir schlecht, ich bin frustriert. Und ich finde das manchmal auch wichtig zu erkennen als Erwachsener auch, wenn wir immer von dieser Medienkompetenz sprechen, dass wir die in vielen Fällen nicht haben. Mhm. Und dass wir irgendetwas im Außen brauchen, das uns hilft, damit klarzukommen.
Ja, dieses bewusste Hinterfragen, bewusst aussortieren, welche Inhalte tun mir gut. Mhm.
Das Gemeine ist ja, wenn man so ein bisschen dieses Gefühl in sich hat, das ja ganz eng mit dem Perfektionismus verbunden ist, ich genüge nicht, oder? Dann kommt das ja als vermeintliches Heilmittel. Ich lade dann vielleicht irgendein Foto hoch von mir als Jugendliche und ich kriege jetzt ganz viele Likes und positive Kommentare. Und das hat ja dann diese Wirkung, dass es mir kurzfristig so einen kleinen Selbstwertschub gibt, aber mich gleich danach wieder verunsichert zurücklässt. Ich muss das immer wieder tun, oder? Und ich brauche das in einer immer größeren Dosis, diese Bestätigung von außen, wenn diese Unsicherheit immer drin ist. Und ich finde, das sind so diese Sachen, die wir wirklich mit Jugendlichen anschauen müssen. Wie fühlt sich das an? Nicht indem wir von oben herab so tun, als könnten wir das als Erwachsene besser, oder? Sondern auch hier wieder eher über diese Verletzlichkeit, dass wir das ansprechen, dass es uns selber so geht. Und dass wir uns zum Beispiel in unserem Elternsein verunsichern lassen oder im Berufsleben. Und dann können Jugendliche auch besser sagen, und mir geht es ganz ähnlich in diesen Bereichen. Oder dass ich da merke, das lässt mich immer so ein bisschen zurück mit diesem Gefühl, nicht gut genug zu sein.
Ja, und dazu gehört für mich schon auch ein Stück weit darüber zu sprechen, dass wir natürlich mit dem, was wir konsumieren, auch den Algorithmus füttern, oder? Also natürlich registriert jetzt diese Plattform, wo ich als jugendliche, erwachsene Person mehr Interesse habe, längere Verweildauern habe und spült mir genau das rein. Und das führt ja dazu, dass man einen immer engeren Feed sozusagen bekommt, dass die Blase sozusagen immer kleiner wird und man immer weniger auch Informationen bekommt, die dem eigenen widersprechen, oder? Also wenn ich dann nur noch diese Fitness-Influencer sehe und die muskulösen Leute, dann habe ich wirklich das Gefühl oder den Eindruck, aha, der Großteil der Menschen verbringt 3/4 ihres Tages im Fitnessstudio, pumpt und ernährt sich quasi nur noch von Eiweißshakes und ich weiß nicht, ein bisschen Fleisch und Gemüse oder weiß ich nicht, was die da essen. Und auch zu merken, okay, ich kann ein Stück weit ja auch meinen, ja, diesen Algorithmus auch trainieren und zu zeigen, was möchte ich denn, wenn ich dort schon draufhänge auf diesen Plattformen, was möchte ich denn vermehrt sehen und was klicke ich vielleicht auch ganz bewusst weg, weil ich merke, das tut mir nicht gut und davon will ich eigentlich nicht mehr. Schauen wir nochmal auf den Tisch. Wir haben hier unsere Fragen auf Kärtchen zu liegen und ich würde noch eine hier rausgreifen. Gibt es auch Perfektionismus, der schwer als solcher erkennbar ist? Ganz spannende Frage, die wir hier noch bekommen haben. Wenn wir da in die Forschung schauen, dann wird ja Perfektionismus ganz unterschiedlich definiert, aber man findet immer wieder ähnliche Formen oder Typen von Perfektionismus. Ein Team, was sich dort verdient gemacht hat, ist Hewitt und Flett. Die haben zu Perfektionismus sehr viel geforscht. Und die unterscheiden ja 3 Typen von Perfektionismus. Diesen Self-Oriented Perfectionism, also der auf sich selbst orientiert ist. Dort haben die Menschen den Eindruck, ich muss meine eigenen Standards erfüllen. Ich muss gut sein. Ich darf keine Fehler machen. Das ist mir wichtig. Dann gibt es ja diesen Socially Prescribed Perfectionism, also diesen sozial vorgeschriebenen Perfektionismus, bei dem die Betroffenen den Eindruck haben, dass andere diese riesengroßen Ansprüche an sie stellen. Da sind typische Gedanken, ich darf niemanden enttäuschen, wenn ich schlecht bin, werden sich die anderen von mir abwenden, ich darf keine Fehler machen, das könnte peinlich werden, wie stehe ich denn dann da? Also da ist sehr stark diese Angst vor, ja, diesen Beziehungsverlust, vor dem Verlust von Anerkennung, der da im Zentrum steht. Und dann haben sie diese 3. Form von Perfektionismus, den Other-Oriented Perfectionism. Dort geht es darum, dass sich diese hohen Ansprüche und dieses nicht aushalten können von Fehlern oder Misserfolgen auf andere Menschen richtet. Also ganz häufig, dass Betroffene dann, wenn sie zum Beispiel in einer leitenden Position sind, dann die Angestellten zusammenstauchen, wenn die irgendwas falsch machen oder von der Partnerin, vom Partner, von den Kindern erwarten, dass die sich immer tadellos benehmen und erfolgreich sind, um sich sozusagen ein bisschen was von diesem Strahlen der anderen zu leihen sozusagen, um dieses eigene Gefühl von Unzulänglichkeit eigentlich zu überdecken oder zu, in Anführungszeichen, kompensieren, indem man sich eben mit besonders erfolgreichen oder besonders braven Menschen umgibt. Und spannend finde ich dort, der Perfektionismus ist ja häufig nach außen hin sehr schwer sichtbar, auch etwas, was die Menschen in der Regel mit sich selber ausmachen. Man möchte sich nicht als schwach oder als in diesem Gefühl der Unzulänglichkeit irgendwie zeigen. Man sieht dann eher diese Wege nach außen hin. Und da gibt es ja dann vor allem 2, also die Menschen, die versuchen, diesem Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich gehöre hier nicht hin, ich werde so, wie ich bin, sowieso nicht akzeptiert, außer ich schaffe es, keine Fehler zu machen, dem aus dem Weg zu gehen, indem sie eben dann sich total gewissenhaft auf alles vorbereiten, sich bis zur Erschöpfung aufarbeiten, den Eindruck haben, ich muss immer noch mehr und noch mehr und noch mehr machen, um eben dann zu genügen, damit dann eben auch ich selbst oder auch die anderen zufrieden sein können mit mir. Oder dann eben dieser zweite Weg, und den finde ich, der ist noch versteckter oft, diese Vermeidung. Also da sehen wir ja dann häufig Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die sagen, na, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich das auf Anhieb kann, dann probiere ich es lieber erst gar nicht. Und da haben wir ja dann oft Kinder, Jugendliche, die ja dann sagen, also ich mache das einfach nicht, oder im Sportunterricht dann mit verschränkten Armen dasitzen und nicht mitmachen, wenn sie sich nicht sicher sind, ob sie es können. Oder eben auch schon Kindergartenkinder, die dann die Schere wegwerfen und sagen, das mache ich nicht, aus dieser Angst heraus, es könnte ja sein, dass ich es nicht kann. Oder dann eben auch, das wäre dieser andere Weg, den wir ja dann häufig bei jugendlichen Erwachsenen beobachten können, dieses Self-Handicapping. Also, dass man sich mehr oder weniger absichtlich Steine in den Weg legt, die dann erklären, warum man es eben nicht geschafft hat. Also ganz typisch jetzt bei unseren Schülerinnen und Schülern auf der Oberstufe. Hausaufgaben, Prüfungstermine nicht eintragen, alles erst auf den letzten Drücker machen oder ups, das habe ich jetzt total vergessen, oder in der Nacht vorher dann noch irgendwie feiern gehen und dann noch so halb betrunken dann am Morgen zur Prüfung antreten. Alles eigentlich aus diesem Empfinden heraus, der Selbstwert steht auf wackeligen Beinen. Wenn ich es unter diesen widrigen Bedingungen schaffe, dann kann ich mir auf die Schulter klopfen und sagen, ja, also das hätte man ja gar nicht schaffen können, aber je, ich habe es jetzt geschafft. Und wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich aber ja einen guten Grund, warum es nicht ging. Und der hat aber nichts mit mir und meiner eigenen Kompetenz zu tun. Das heißt, eigentlich ein Weg, um den Selbstwert zu schützen, dieses sich selber behindern, um den eigenen Selbstwert dann eben auch schützen zu können.
Das ist ja sehr unbewusst. Aber mir hat das mal wirklich ein Student, der so aufschiebt, gesagt, Fabian, weißt du, ich fange immer erst so spät an zu lernen, dass ich mir sagen könnte, also mit so wenig Lernen hätte es ja eh niemand geschafft. Oder? Also da wirklich so dieser Gedanke, ich bringe mich in eine Situation, wo es ganz klar ist, es liegt nicht am Mangel der Intelligenz. Und ich finde so dieses, den Schein wahren wird dann so wahnsinnig wichtig.
Mhm. Ich glaube, dazu kam auch eine Frage rein, oder? Zu diesem Self-Handicapping. Mhm.
Ja, wie kann ich helfen, wenn der Teen in Vermeidung geht, Self-Handicapping?
Mhm. Ein Aspekt, den ich wichtig finde, gerade wenn man jetzt mit Jugendlichen arbeitet, es kommen oft, klarerweise, so Aussagen wie, ja, der ist halt so stinkfaul oder du hättest so viel Potenzial. Und das finde ich in dem Sinne noch schwierig für die Jugendlichen, weil einmal, ich verbinde mich vielleicht dann damit und denke wirklich, ja, ich bin faul, dann wird das wie zu so einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Okay, alle denken, ich bin faul, ja, ich bin wahrscheinlich jemand, der sich nicht aufraffen kann, dann mache ich halt auch nichts. Und dann habe ich schlechte Noten und dann werde ich wieder irgendwie bestätigt in dem, dass ich es eh nicht kann und ein fauler Hund bin und es eh hier alles nichts bringt. Und auch diese Aussagen von, du hättest so viel Potenzial, das ist ja eigentlich sehr gut gemeint. Aber gerade bei perfektionistischen Menschen kommt dann sehr schnell diese zweite Frage im Kopf, ja, aber was ist, wenn das gar nicht stimmt, wenn ich dieses Potenzial dann doch nicht schaffe, auszuschöpfen? Also angenommen, ich streng mich jetzt an und ich werde trotzdem nicht sehr gut oder besser, dann müssen die alle ihre Meinung von mir revidieren und dann stehe ich ganz schön blöd da. Das wäre das, was du mit diesem Studierenden...
Genau, lieber faul und klug als fleißig und dumm.
Genau, das wäre dieses Motto dann hier. Und da würde ich wirklich versuchen, auf diese Zuschreibung zuerst mal zu verzichten und eher mit dieser neugierigen Grundhaltung ranzugehen, okay, dieses Self-Handicapping ist für diesen jungen Menschen eine Schutzstrategie, um den Selbstwert zu schützen. Dieser Mensch möchte sich nicht in eine Situation begeben, in der irgendwie klar werden könnte, ich bin doch nicht so schlau, wie alle denken, oder ich bring's einfach nicht. Und mit so einer neugierigen Grundhaltung, finde ich, kann man durchaus dann auch mal mit den Jugendlichen sprechen und sagen, hey, was könnte denn passieren, wenn du dich jetzt anstrengst, oder? Wenn du dir jetzt richtig Mühe gibst, dich da echt reinhängst, was könnte Gutes passieren und was sind vielleicht auch die Sorgen und Ängste, die dort dahinter stehen? Und dann auch ein Stück weit zu gucken, was ist dir selber wichtig? Also was möchtest du ganz persönlich, unabhängig von dem, was die anderen von dir wollen, was möchtest du für dich erreichen? Was sind für dich zum Beispiel in der Schule die Fächer, die dir wichtig sind, wo du sagst, hey, da möchte ich am Schluss zurückschauen können und sagen können, da habe ich echt was gerissen oder da habe ich wirklich was für mich dazugelernt? Und was müsstest du im Heute, im Morgen tun, um dem näher zu kommen? Und dann finde ich, kann man wirklich auch mit den Jugendlichen diesen riesigen Berg so ein bisschen reduzieren von, oh Gott, ich stehe jetzt davor, ich muss ein riesen Referat vorbereiten, oder es erschlägt mich total, dann schiebe ich es lieber auf bis zum Schluss, auch mal zu schauen, okay, was sind das für Zwischenschritte und wie könnte ich die bewältigen? Und da finde ich es auch immer hilfreich, sehen wir ja auch im Lerncoaching immer wieder, wenn die Jugendlichen das nicht alleine machen müssen, sondern wenn ich mich da vielleicht mit einer Klassenkameradin zusammentue oder einem Schulkollegen und wir uns da gegenseitig helfen können, da helfen dann auch diese, ich sag mal, fixen Termine, wo man sich halt trifft, dann auch gegen den inneren Schweinehund zu sagen, okay, jetzt die wartet auf mich oder wir haben gesagt, wir bereiten uns jetzt da auf diese Englischprüfung miteinander vor, jetzt kann ich nicht im letzten Moment absagen, jetzt gehe ich dann mal dorthin. Um da ein Stück weit mehr Verbindlichkeit zu kriegen und nicht immer so durchzuschlüpfen sozusagen. Das fände ich hilfreich.
Ich finde auch so ein bisschen ein Punkt ist, in unserer Gesellschaft bewundern wir immer so quasi diese Genies.
Genau.
Oder die Wunderkinder, die Hochbegabten, die so alles scheinbar mühelos können. Und da haben wir ein völlig falsches Konzept auch. Also das finde ich sehr heilsam, wenn man auch zeigt, auch Menschen, die so genannt begabt sind, oder müssen für gute Leistungen viel Arbeit reinstecken. Und das, was man oft das Gefühl hat, dass jemand so viel Talent hat, ist meistens eine Verbindung vielleicht von einer gewissen Grundbegabung und sehr viel Arbeit. Nur sieht man die nicht. Und das finde ich etwas, was sehr heilsam ist. Oder wenn man quasi diesen Mythos ein bisschen durchbricht und wie auch zeigt, das gibt es gar nicht, diese Menschen, die alles auf Anhieb können. Ich hatte jetzt gerade gestern wieder so eine Sendung geguckt. Ich glaube, Big Bang Theory war das, mit, wo aber jung ist, der junge Sheldon Cooper. Und dann kommt er so rein und spielt
Sheldon.
Einfach. Ja, irgendwie, Young Sheldon. Und dann spielt er Klavier und kann das gut und er sagt, er hat das aber noch nie gemacht, oder? Also so ein völlig falsches Bild. Das existiert einfach nicht. Es gibt keine Kinder, die ein Instrument spielen können auf Anhieb. Und ich finde, das ist etwas, was aber viele Menschen mit sich rumtragen, oder? Dass man, wenn man wirklich zum Beispiel hochbegabt ist oder klug ist, dass man alles mühelos können sollte. Und das wird oft ja auch verstärkt, wenn man Kinder so für ihre Intelligenz lobt. Da gibt es ja viele Untersuchungen von Carol Dweck zum Beispiel oder auch von anderen, die zeigen, wenn man Kinder immer wieder dafür lobt, dass sie begabt sind, dass sie intelligent sind, wenn man so Aussagen macht, wie es fällt, ihm ihr alles so leicht, oder? Dass Kinder dieses Konzept aufbauen.
Ihm fällt alles in den Schoß.
Und dann auch das Gefühl haben, es ist sehr bedrohlich, wenn man sich mal anstrengen muss oder etwas nicht auf Anhieb gelingt. Und man müsse dieses Bild wahren. Es gab ja auch diese Studien, wo man zeigen konnte, Kinder betrügen dann mehr, weil es ihnen viel mehr darum geht, zu zeigen, dass das Resultat gut ist und diesen Schein zu wahren, als etwas zu lernen.
Und sie vermeiden schwierige Aufgaben und wählen eher die einfacheren, weil die sie nicht an die Grenze bringen könnten, sozusagen. Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass wir die Anstrengung, die Arbeit, die man in einen Erfolg steckt, würdigt. Auch als Eltern diesen Weg mehr würdigt als das Ergebnis, oder? Auch mal sagen kann, hey, ja, wenn das Kind mit einer guten Note nach Hause kommt, kann man eben auch mal nachfragen, wie hast du das geschafft, wie ist dir das gelungen und auch ein bisschen zu schauen, ah, das hatte wohl auch was mit einer guten Vorbereitung zu tun oder jetzt auch bei einem Kind, dem vermeintlich alles in den Schoß fällt, könnte man dort sagen, ja, ich habe das Gefühl, da hast du irgendwie im Unterricht gut aufgepasst oder da zu dem Thema hast du dir schon ein gutes Vorwissen angeeignet, oder? Das war ja nicht, das Kind kam ja nicht mit dem Wissen über Dinosaurier oder das Weltall im Kopf auf die Welt, sondern das war ja auch was es irgendwann mal gelernt hat.
Das finde ich ganz häufig, oder? Wenn man so, dann hat man vielleicht Eltern, die sagen, ja, er kann das schon alles beim Rechnen, als wäre das schon da gewesen. Und dann merkt man, hey, dieses Kind beschäftigt sich aber in der Freizeit mit diesen Themen. Das rechnet im Kopf was aus, während andere Kinder das nicht interessiert. Das schaut sich ein Video dazu an. Also es ist nicht einfach keine Arbeit dahin. Das ist vielleicht nicht das Übungsblatt in der Schule, aber das Kind beschäftigt sich im Kopf mit diesen Themen. Und das kann man ansprechen, oder? Ich glaube, du schneidest da so gut ab oder du hast das geschafft, weil dich dieses Thema so interessiert, weil du im Unterricht mitdenkst, weil du mit der Lehrerin darüber diskutierst, weil du zu Hause nachfragst, oder? und nicht einfach, weil das irgendetwas ist, was in die Wiege gelegt wurde. Also vielleicht das Interesse, aber nicht die Kompetenz, oder?
Die Grundbegabung sicherlich, ja, genau. Und dass es dort aber eben auch Dinge gibt, die man sich dann drauf schaffen muss oder so, ja. In dem Zusammenhang finde ich es auch mit älteren Jugendlichen, auch mit Erwachsenen spannend, gerade im Hinblick auf dieses Self-Handicapping mal zu schauen. Also nicht nur, was ist mir wichtig, in welchen Bereichen möchte ich denn eigentlich auch gut sein, sondern auch mal für sich ganz klar zu definieren, was bedeutet für mich Erfolg? Was bin ich bereit, auch in Erfolg in bestimmten Bereichen zu investieren? Was nehme ich mir auch selbst weg durch diese Angst oder Sorge, es könnte schiefgehen?
Ich denke, wir haben einige von diesen Fragen behandelt, es sind auch viele übrig geblieben. Ich
Ja,
denke, wir
viele,
greifen
viele.
dieses Thema Perfektionismus zu einem anderen Zeitpunkt nochmals auf und wir
Ja.
behalten diese Fragen im Hinterkopf. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören und wir hoffen bis zum nächsten Mal.
Genau, ihr findet unsere Folgen einmal im Monat. Wenn ihr auf die Glocke klickt oder auf Folgen drückt, dann werdet ihr informiert, wenn wieder was Neues von die zwei schon wieder kommt. Da würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr natürlich uns einen kleinen Kommentar hinterlassen mögt, dann dürft ihr das gerne tun. Wir werden die sehr interessiert und mit möglichst wenig Perfektionismus im Kopf dann lesen.